Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen am Mikrofon. Und ich würde sagen, schauen Sie doch mal zum Fenster aus, wenn Sie unterwegs sind mit dem Auto. Schauen Sie auch zum Fenster aus. Sie sehen dort die grüne Natur oder vielleicht sehen Sie einfach ganz viele Häuser, wo ja, ein Baum schon fast ein Zufall ist. Und das ist sicher heute ein Thema. Nämlich das Thema Verkehr. Ist das notwendig, der viel Verkehr, den wir haben? Sind wir genug grün oder sind wir das eben halt nicht? Wie kann man die CO2-Geschichte verbessern oder auch verhindern? Und für das begrüße ich doch ganz recht herzlich einen Nationalrat. Und der Nationalrat stammt aus dem Luzernischen. Man sagt, glaube ich, Luzern und nicht Luzern. Und er ist bei den Grünen.
Hallo miteinander.
Er heisst Michael Tönki, er ist Jahrgang 1967. Und auch ich tue Sie ganz, ganz recht herzlich begrüßen. Michael Tönki, Sie kommen aus einer Session raus. Geht es Ihnen gut?
Ja, mir geht es tipptopp. Es ist immer ein bisschen anstrengend, es waren aber nur 3 Tage und von dem her freue ich mich jetzt auf das Gespräch.
Das war eine kurze Sondersession. Was ist die Dauer von einer normalen Session normalerweise?
Das sind 3 Wochen, 3 bis 4 Tage. 4 Tage. Und von dem her ist das ein bisschen aufräumen, Thema, das man nochmal aufschaffen muss, weil der Ständerat ein bisschen schneller ist als der Nationalrat und vor allem auch Vorstösse behandelt.
Also eine normale Session dauert etwa 3 Wochen?
Genau.
Und wie viele von diesen Sessionen gibt es pro Jahr?
Das sind dann 4. Und also, zwischendrin sind Kommissionssitzungen. Also es ist dann nicht so, dass es gar nicht los ist, sondern man muss ja die Session auch vorbereiten. Die Geschäfte, die dann kommen, und das passiert vor allem in der Kommissionsarbeit.
Also wer seriös ist und effektiv auch sich zeigt im Nationalrat und im Ständerat, ist schon mal 12 Wochen in den Sessionen drin und hat eben ganz viele Kommissionsgeschäfte noch, wo er auch auf Bern muss gehen. Finden die Sitzungen primär visuell statt? Also ist man dann wirklich zu Bern und geht dort in ein Zimmer im Bundeshaus oder findet auch viel digital statt?
Also die Kommissionen, die sind immer vor Ort. Wir haben während Corona ziemlich üben. Ich war damals Präsident der Kommission und ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang haben wir müssen digitale Sitzung machen, dass wir überhaupt können. Das war für mich als Grüne ein bisschen speziell gewesen. Beim Flughafen die Betriebe retten und dann haben wir am Samstagabend müssen digital das machen. Niemand hat recht gewusst, wie man es macht, oder? Weil man hat zum Beispiel müssen schauen, wie tun wir jetzt überhaupt abstimmen digital. Dass zum Beispiel die Bundesrätin nicht mitgestimmt hat bei uns, haben wir ein bisschen müssen üben und wir haben es aber gut geschafft. Aber sonst machen wir das schon vor Ort jetzt.
Merken Sie von dieser Corona-Geschichte heute noch etwas? Merken Sie es in Ihrem Alltag? Merken Sie es im Bundeshaus? Sind wir immer noch irgendwie handicapiert von dieser Zeit?
Es war eine schwierige Zeit. Wir haben auch viele schwierige Entscheidungen müssen fällen. Das hat zum Teil auch, ich sage jetzt, ja, auf beiden Seiten vielleicht auch ein bisschen Narben hinterlassen in der Diskussion. Es hat aber auch Sachen für sich getrieben, finde ich jetzt rein im Privaten oder im Parteipolitischen. Mir ist es fast ein bisschen peinlich, wenn ich daran denke, wie viel, als ich auf Bern bin, für in einer Gruppe von 5 Leuten etwas zu besprechen. Jemand ist aus Genf gekommen, 2 aus Zürich, ich aus Luzern, wo man heute selbstverständlich digital macht. Und es kommt niemandem mehr in den Sinn, für das in Zug oder ins Auto einzusteigen, weil man das super gut kann. Und es ist ein bisschen schade, dass es so eine Katastrophe gebraucht hat, um diesen Schub auch zu machen, dass wir in diesem Bereich fürchtig gekommen sind.
Sie sind Luzerner. Sie sind Luzerner geblieben und sie bleiben in Luzern. Also der Kanton ist ihnen ins Herz oder ans Herz gewachsen. Sie haben auch Politik betrieben. Sie haben regionale Politik betrieben. Sei das Gemeinde- oder Stadtrat, ist das Kantonsrat und später noch Nationalrat. Sie sind ein Grüne und darf ich Ihnen sagen, Sie sind auch ein Linke.
Ja, das kann man.
Aber Sie sind niemand Linken, oder? Also Sie sind nur Linken.
Ja, also die Grünen zu Luzern sind natürlich auch aus einer prononciert linken Seite gekommen, damals, als sie gegründet worden sind. Das war ein bisschen unterschiedlich in der Schweiz. Wir haben noch die POCH als Vorgängerorganisation gehabt. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer können sich vielleicht noch vorstellen, was das war. Das ist eigentlich links von der SP gestartet und ich bin dort damals im 87 voll Enthusiasmus auch beitreten, weil wir etwas Neues im Kanton mit diesen Grünen haben können schaffen.
Das ist die progressive Organisation genau. der Schweiz. Ja. Dann hat man gesagt, das sind Kommunisten. Und wenn die auf der Strasse sind, die POCH, dann haben sie gesagt, jetzt kommen wieder die Kommunisten, kommen jetzt wieder.
Was nicht die richtige Bezeichnung war, von ihnen selber her, aber sie waren natürlich links progressiv und das war etwas Ansteckendes für mich in den 80er Jahren, die sehr miefig noch waren. Vielleicht können Sie sich auch noch erinnern, es war nicht ganz gleich wie heute, wenn man denkt, was man gesellschaftspolitisch in der Zwischenzeit erreicht hat, wie sich die Welt verändert hat. Und ich habe die Diskussion in den 80er Jahren mich erinnern über Ehe, über Familienmodelle. Das ist schon, also ich finde, manchmal hat man das Gefühl, es sei ja nichts passiert, es ging nichts für sie, aber ich finde, gerade in diesem Bereich haben wir auch viel erreicht.
Eben, es ist ganz viel erreicht worden und darum denke ich immer, dass man eigentlich die sozialistischen Parteien, ich sage jetzt nicht Sozialdenkende, sondern sozialistische Parteien, die könnte man alle eigentlich abschaffen, weil es sie gar nicht mehr braucht. Das geht ja allen eigentlich hervorragend.
Also wenn man schaut, wie die Einkommensverteilung in der Schweiz ist und vor allem die Vermögen, dann haben wir natürlich riesige Klüfte. Wir haben Leute, die mit sehr kleinen Einkommen müssen durchs Leben gehen, die unter sehr hohen Mieten leiden, die 30%, 40%, 45% vom Einkommen zum Beispiel für die Miete ausgeben müssen, die nichts sparen können, die auch nicht in die Ferien können. Das ist eine Realität in unserer reichen Schweiz. Und in dem Sinne ist natürlich die soziale Frage überhaupt nicht abgehökelt. Und wir haben ja sehr heftige Abstimmungen in der letzten Zeit auch gehabt. AHV, Pensionskasse, andere Geschichten, wo man merkt, das bewegt die Leute immer noch sehr stark und zu Recht.
Ein Teil davon, von den Leuten, die, wenn wir sagen, ein bisschen arm sind, in der Armut leben, ist ja auch die Energie. Und wenn wir die Energie anschauen, das ist so ein Hobby von mir, dann gehört ja die Energie eigentlich heute der öffentlichen Hand. Kraftwerke, also die grossen Gesellschaften, ein Axpo, ein BKW mehrheitlich, ein Alpiq, sind mehrheitlich in der öffentlichen Hand. Gehört der Kanton, sagen wir jetzt mal, nehmen wir die Axpo, primär Kanton Zürich und Kanton Aargau, wo die Hauptaktionäre sind, und die weisen Milliarden Gewinne aus. Also im 23 habe ich es, glaube ich, im Kopf, ist etwa von der Wirtschaft etwa 5 oder 6 Milliarden Reingewinn ausgewiesen worden, nach sämtlichen Investitionen, nach allen Abschreibungen und so weiter und so fort. Der Kanton Bern hat sich bedient bei der BKW, indem er gesagt hat, jetzt in dem 23 wir können kein Geld über von der Nationalbank. Das sind etwa 300 Millionen und jetzt machen wir einfach eine Sonderdividende von der BKW. Jetzt ist ja das ein Aussuckeln von genau den Leuten, die daran leiden. Und wer suckelt hier am meisten? Es ist eigentlich wiederum die öffentliche Hand, die diesen Leuten das Leben schwer macht.
Die Energiekosten sind in der Schweiz zum Glück nicht so angestiegen wie zum Beispiel in Deutschland und darum ist das Thema auch nicht so virulent gewesen. Es ist so, dass wir beim Strom natürlich die Aufschläge auch hatten. Sie sind jetzt aber wieder oben runtergekommen, die Preise. Und ich glaube, was wir vor allem machen müssen, ist in diesen Unternehmen Vorgaben machen, dass sie wirklich in die Zukunft investieren, weil dort haben wir eine grosse Aufgabe in der Schweiz mit der Energiewende, mit den Netzen, die funktionieren müssen. Das war jetzt auch eine Diskussion gewesen. Und dort müssen die Gelder durchgehen. Sie haben zum Teil auch Verluste gemacht in den vorhergehenden Jahren. Es war nicht so, dass sie jetzt jahrelang Milliardengewinne gemacht hätten. Aber selbstverständlich muss man dort auf die Finger schauen und schauen, dass das Geld am richtigen Ort investiert wird.
Warum tun Sie als Grüne eigentlich jetzt die in Schutz nehmen? Also
ich habe etwas probiert zu erklären, ich habe sie nicht in Schutz genommen.
Mal eigentlich schon. Also wir reden über die armen Leute miteinander, die tatsächlich Ende Monat nicht wissen, wie sie ihre Versicherung sollen zahlen sollen oder wie sie ihre Krankenkasse sollen zahlen etc. Und dort gehört der Energieanteil, ist einfach ein Anteil und das ist einfach nichts anderes als eine verkappte Steuer letztendlich. Und das ist doch einfach nicht gerecht. Der Strom ist heute immer noch um Faktoren teurer, weil er vor Corona
war. Das ist nicht Faktor. Also das ist komplett falsch. Oder?
Also wir können das ist noch eine Tabelle anschauen.
Also, der Strompreis ist gestiegen es kommt natürlich sehr auf die Region drauf an.
Oder? Also nehmen wir mal alles raus, was Gebühren sind, sondern nur die Energiepreise. Oder? dann sind wir vielleicht bei etwa 6-7 Rappen pro Kilowattstunde. Oder? Und das ist jetzt um Faktoren höher. Das ist einfach so. Oder?
Und jetzt, also im Kanton jetzt Luzern stimmt die Aussage nicht. Es war vorher etwa 10 Rappen und es sind jetzt vielleicht 14 dort umeinander.
Der Gaspreis ist auch wahnsinnig brutal, das Loch auf, oder? Extrem. Oder? Also, man sieht es ja, oder? Die Gewinne können ja nur erzielt werden durch eine ungebührliche Gebühr. Und wieso tun wir nicht ehrlich sein, nehmen wir zum Beispiel Swissgrid. Swissgrid ist ja der, wo die Überlandenergie transportieren muss. Und dort hat man mal gegründet und gesagt, wir lösen die loslösen von den Energiekonzernen. Das ist derjenige, der Gleis macht, so wie bei der SBB. Oder? Da hat man Gleis, dann hat man Lokine drauf. Wem gehört die Lokine, wem gehört das Gleis? Und siehe da, Mehrheitsaktionäre sind wieder die gleichen Firmen, die wieder am Staat gehören.
Also und so wie ich orientiert bin, ist bei der Swissgrid nicht das Problem, dass dort Geld rausgenommen wird. Die Swissgrid muss das Netz unterhalten. Wir haben jetzt genug Diskussionen auch darüber gehabt, dass das Netz ausgebaut werden muss. Dort haben wir eine Herausforderung, dass das auch in Zukunft funktioniert. Es gibt dort auch kritische Fragen, in welcher Zeit dass man das Netz amortisieren tut, wie hoch dort die Belastung sein soll. Das muss man sicher anschauen. Dort bin ich vom Mieterin und Mieterband auch zum Teil involviert gewesen, dass man dort die Berechnungen noch mal kontrolliert. Aber ich würde jetzt nicht so auf die oben und unten und da wird irgendjemand ausgenutzt bei der Swissgrid. Ich will das Netz, das gut funktioniert und das ist extrem wichtig für alle Leute.
Reden wir schnell über das Netz, das finde ich super interessant. Ein Netz war ja unidirektional gedacht. Also es ist ein Atomkraftwerk und das liefert. Oder? Und es ist ein Wasserkraftwerk und das liefert. Und nachher haben wir ein paar Millionen Dächer, die Kleinstkraftwerke sind, die mitschauen müssen, dass die Stromsituation irgendwie äquilibriert wird. Ein Netz muss ja immer auf 50 Hertz laufen. Und wenn wir plötzlich viel Sonne haben, dann haben wir einfach eine Situation, die sofort ausgeglichen werden muss. Das heisst, wir machen ein unkompliziertes Netzwerk, das wir aufbauen, das wahnsinnig viel wird kosten. Kürzlich, was ist passiert? Spanien und...
Das ist aber nicht ganz richtig, was Sie jetzt
hier okay, ich höre Ihnen zu.
Also, selbstverständlich gibt es mehr Schwankungen mit Solar und Wind, das ist klar. Aber die Alternative dazu ist ja nicht einfach, dass wir jetzt nebendran noch mehr Breitbandstrom herstellen, den man dann eh nicht brauchen kann, wenn wir schon viel Solarstrom haben, sondern wir müssen die Reserven ausbauen. Das heisst, wir müssen vor allem die Wasserkraftspeicher können ausbauen, dass wir dort oder die wirklich als Speicher auch nutzen, dass wir den, wenn wir bei dem Solarstrom wenig haben, das können laufen. Das tut sich gegenseitig ergänzen. Und es gibt ja auch gerade bei dem Solarstrom jetzt eine Diskussion, dass man sagt, hey, an diesen 4-5 Tagen, wo die Sonne am stärksten scheint im Sommer, tut man das kappen, kann man es nicht einspeisen. Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die jetzt läuft, damit die Kosten nicht exponentiell wachsen. Also dort ist man sehr nah dran, technische Lösungen zu finden, dass man das Netz nicht unendlich ausbauen muss.
Also das Netzwerk ist ja wirklich ein Netz. Und das muss einfach auf den 50 Hertz laufen. Oder? Und wenn halt die Sonne intensiv kommt, und man den Ausgleich nicht nur schnell machen kann, dann führt das zu einem Blackout. Also wir haben Spanien gehabt,
wir haben Portugal gehabt. Wir wissen nicht, was in Spanien... Also ich finde das sehr heikel, oder? Die spanischen Werke wissen nicht, was wirklich der Grund war. Und wir in der Schweiz spekulieren schon darüber, dass es Solaranlagen
sind. Also ich würde sagen, es ist keine Spekulation. Man tut uns die Information einfach vorenthalten.
Nein, aber das ist jetzt Verschwörungstheorie.
Schauen Sie doch mal,
wenn ein Bericht raus ist. Ich vertraue diesen Behörden, dass sie dem nachgehen. Es gibt auch europäische Agenturen, die jetzt mitmachen müssen, weil das ist natürlich eine wichtige Frage. Es interessiert alle, was dort der Grund war, weil es ist eine Katastrophe war, was passiert ist. Aber ich finde es wirklich heikel, wenn man jetzt schon sagt, ja, es wird uns vorenthalten und irgendjemand tut etwas verheimlichen. So funktioniert es nicht.
Es wird gar nicht verheimlicht, es wird nur nicht darüber geredet.
Nein.
Wir haben ganz klare europäische Server, die man abfragen kann. Dann sehen wir, was ist 12.31 passiert, was ist 12.33 passiert, was ist 12.36 passiert. Das ist alles bekannt. Und es ist ganz klar gesehen, das 50 Hertz Netz ist überspannt worden. Und schon bei 50,2 Hertz, oder? Für die Ersten anfangen zu reagieren.
Ich finde es einfach spannend, dass sie es genau wissen, als Überwachungsbehörde in Spanien.
Ja, das tun Sie mir fragen, oder? Ich muss Ihnen jetzt nämlich genau sagen, oder? Indem ich den genauen Ablauf habe, was ist zu welcher Zeit im spanischen und im portugiesischen Netzwerk innen passiert. Und Südfrankreich hat es ja auch nicht mitgenommen. Die Franzosen haben dann abgestellt, haben sofort die Leitungen gehabt über, zu den anderen Nachbarn, damit es nicht noch zu einer grösseren Katastrophe gekommen ist. Also es ist für mich ist es hundertprozentig klar, es ist ein erstes Netz, das eine Überspannung hatte. Also weit über den 50 Hertz. Bei 51 Hertz ist Schluss, oder? Dann ist es fertig. Es braucht eben gar nicht so wahnsinnig viel. Dann fängt der erste an, abschalten, um sein Netz zu schützen. Und dann kommt der nächste und will gerne überliefern, weil er auch zu viel hat, kann nicht mehr. Und dann gibt es eben die Serienabschaltungen. Eigentlich, ich habe ja überhaupt nichts gegen die Solarenergie. Ich finde ja, die Solarenergie, das ist ja das Gescheiteste, was man machen überhaupt auf der Welt. Das ist super.
Es ist ja schön, dass sie...
Die Sonne scheint und so weiter und so fort. Was ich nicht begreife, dass wir nicht gesagt haben, die Solarenergie soll jeder selber nutzen in seinem Gebäude. Er soll nicht einspeisen und irgendwie ein 100 Milliarden Grid verursachen, wo wir ganz schwierig nachher noch können steuern können, sondern dass wir effektiv die Sonne auffangen, ich in meinem Gebäude, sie in ihrem Gebäude, der Nachbar in seinem Gebäude. Er tut vielleicht sogar eine gewisse Batterie noch her, damit er vielleicht 10 Kilowattstunden zwischenspeichern kann. Das ist vernünftig. Er wird sein Tesla nicht können aufladen mit dem in der Nacht, das ist mal auch schon klar. Aber einfach, dass wir eine Situation haben, die sagt, jetzt schaut einfach jeder für sich, aber hört auf, 5 Millionen Kleinkraftwerke in das Netz hineinzulassen, wo man nur noch über eine intensivste Überwachung kann steuern und in den Griff bekommen. Warum hat man das nicht gemacht? Warum hat man gesagt, okay, von mir aus kann man sogar 50% von dieser Solarenergie subventionieren. Ja, nicht einmal etwas gegen das. Das ist alles okay. Aber bitte nicht das Grid so weit bringen, dass das Grid zu der nächsten Krankenkasse wird, oder dass es so teuer wird. Oder?
Wir haben in der Schweiz den Weg gewählt, über Eigenverbrauchsgemeinschaften genau das zu machen, was Sie jetzt einfordern. Das gibt es. Und wir haben ein System, wo man sagt, liebe Besitzer von einer Solaranlage, wenn du den Strom in deinem Haus oder in den Nachbarn verkaufst, dann musst du keine Netzgebühr drauf zahlen und darum rentiert das am Schluss. Genau das machen wir ja. Wir schauen, dass möglichst viel vor Ort verbraucht wird. Das war ein politischer Entscheid. Das wird jetzt auch gemacht. Es ist einfach so, dass sie bei einer Solaranlage, je nachdem wie sie ausgelegt ist, wie gross, halt nur, ich sage jetzt, 30-70% selber können brauchen. Den Rest tun sie einspeisen. Das ist ja hoffentlich auch richtig. Wir wollen ja nicht, dass die Energie einfach verpuffert. Aber wir sind auf dem Weg, den Sie beschreiben. Und ich verstehe jetzt nicht ganz, wie Sie zu dieser Kritik kommen für etwas, das wir schon längstens in diese Richtung beschlossen
haben. Also nochmal, also wenn die Nachbarn sich zusammenschliessen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, und die ist unrealistisch, sie legen ein Kabel durch den Garten durch. Und die andere ist, sie gehen über das öffentliche Netz drehen, oder? Dann ist es wieder genau das Gleiche.
Nein, Entschuldigung, nein, das ist doch nicht das Gleiche. Also sorry, das öffentliche Netz betrifft ja dann wirklich nur zwischen dem einen Haus und dem anderen und sie müssen nicht in die Zentrale kehren.
Ich speise einfach ein und der andere holt es wieder raus, oder?
Ja.
Eben ja. Und damit ist es einfach ein Teil ist öffentlich Netz, oder? Und da ist die ganze Geschichte ist wieder vorhanden. Es sei denn, ich lege wirklich eine physikalische Leitung.
Ich baue drei Hochhäuser, oder? Gehen wieder zurück. Also ich sehe jetzt das Problem nicht. Und was klar ist, ist, dass man die Netze ja sowieso über Jahrzehnte muss erneuern. Das ist eine Aufgabe. Das passiert jetzt bei mir gerade auch, dass ich habe noch eine Freiluftleitung, die kommt jetzt in den Boden rein. Das ist halt auch eine Aufgabe von so einem Werk, innerhalb von Jahrzehnten so eine Infrastruktur auch so zu machen, dass sie weiterhin funktioniert. Das können wir auch erwarten von so einem Werk.
Also ich mache jetzt eine Behauptung und bin interessiert, was sie werden sagen dazu. Ich sage, der Strom kostet in Zukunft nichts mehr. Auf jeden Fall sicher an den Tagen, wo Sonne scheint und vielleicht noch Wind weht. Kostet nichts mehr. Aber die Kraftwerke werden mir meinen Anschluss, ich sage jetzt halt, mit 500 Franken pro Monat taxieren. Und dann sagen sie, du kannst so viel Strom verbrauchen, wie du willst, ist mir schnell völlig wurscht. Ich bin sogar noch froh, wenn du Strom verbrauchst. Und dann haben wir im Prinzip die Situation, das habe ich vorher erwähnt, von der modernen Krankenkasse. Die Krankenkasse wird jedes Jahr 7% teurer. Und jetzt machen die einfach einen Anschluss. Wenn ich einen Anschluss habe, muss ich einfach die 500 Franken ducken pro Haushalt. Und der Strom spielt gar keine Rolle mehr. Und der Anschluss wird nachher auch jedes Jahr 7% teurer, genau gleich wie die Krankenkasse. Die Angst habe ich.
die kann ich Ihnen nicht einfach wegnehmen, aber ich komme nicht ganz daraus, wie Sie darauf kommen, dass es einfach jedes Jahr 7% teurer wird.
Ja, Krankenkasse wird teurer.
Ja, aber wie kommen Sie jetzt von der Krankenkasse zum Strompreis?
Weil der Strom sehr etwas Ähnliches
wird. Nein, also Entschuldigung, also Krankenkasse, da geht es um eine Alterung von der Bevölkerung, es geht darum, dass auch die Versorgung an sich besser wird, wir wollen das zahlen, wir wollen nicht Leistungen kappen, wir haben eine Diskussion über das, was wir über den Grundkatalog noch zahlen, das ist eine komplizierte Geschichte. Wenn man irgendjemandem auch mal sagt, das Medikament kommst du nicht mehr über. Die Stromversorgung ist glaube ich, eine andere Geschichte und ist auch eine, wo wir eigentlich auf einem guten Weg sind, indem wir auch wieder mehr Strom im Inland produzieren können, mit Solar, mit Wind zum Teil auch. Und dort sind wir auf einem guten Weg. Und ich sehe jetzt das nicht, dass das immer teurer wird, weil die Solarenergie ja in der Tendenz günstiger wird. Und ob es in die Richtung geht, dass man die Preise flexibilisieren, das kann eine Möglichkeit sein, dass man sagt, ja, man probiert noch stärker einen Anreiz zu schaffen, dass man am Mittag über den Tag aus den Strom braucht. Das ist wichtig, hat aber auch sozialpolitisch gewisse Probleme, weil gerade Leute, die fix arbeiten, halt nicht können einfach Tag aus alle Strom brauchen, sondern die sind auch darauf angewiesen, dass sie vielleicht halt dann am Abend können waschen oder tümbeln. Und von dem her ist das eine Diskussion, und man muss aufpassen, wie stark also man kann auch steuern über den Preis am Schluss.
Deutschland hat ja noch nie so viel fossile Brennstoffe in die Luft rausgelassen wie 2024.
Woher haben Sie die Zahl?
Die Zahlen sind bekannt, die sind jetzt einfach schlichtweg bekannt. Oder? Also man hat ja keine Atomkraftwerke mehr in Deutschland, also man hat sehr viel Kohlekraftwerke zugeschaltet. Man
hat eins nach dem anderen abgestellt.
Aber sie sind immer noch am Tschädern im Moment.
Es gibt einen Endpunkt bei den Kohlekraftwerken in Deutschland.
Ja, dann holen sie den Strom einfach von den Atomkraftwerken in Frankreich nachher. Oder? Genau.
Also es ist ein massiver Ausbau in Deutschland von der erneuerbaren Energien. Sie haben sehr wenig gehabt vor 20 Jahren, weil sie halt wenig Wasserkraft haben. Sie haben massiv zugelegt, gerade bei der Windkraft. Sie sind auf einem guten Weg und der wird weitergehen.
Genau, und da sind wir wieder genau beim gleichen Punkt. Also die Schweizer kommen Geld über, wenn sie nachher den Strom der Deutschen verbrennen im Sommer. Also irgendwie, dass sie sagen, jetzt geht unser Netz wird wieder unstabil. Oder? Jetzt müssen die Schweizer müssen Strom abnehmen, und zwar sofort. Und dann kommen sie Geld über dafür, damit wir unsere Pumpkraftwerke anlösen und umdrehen und damit wir die Energie von den Deutschen wegnehmen. Also es gibt
ist doch sinnvoll. Das ist eine Batterie. Jetzt haben Sie vorher gesagt, der Einzelne müsse eine Batterie zutun, damit er seinen Solarstrom möglichst selber brauchen kann. Ich sage immer, unsere grossen Batterien sind die Wasserspeicher, die wir in den Alpen haben. Und genau für das haben wir sie einsetzen.
Das ist ein Mega-Business, ja klar. Das ist super Business.
Es ist ein Business, aber es ist vor allem auch ein Modell, dass wir den Verbrauch ausgleichen können und dass wir mit dem überschüssigen Solarstrom auch nachher wirklich etwas Sinnvolles machen.
Genau, wir können im Sommer einfach nicht noch pumpen und pumpen und pumpen. Irgendwann ist das Wasser alles oben, oder?
Jetzt darum tun wir es ja dann kappen, wenn wir am heißesten Tag mit am meisten Sonne, dass wir dann die Spitzen kappen und sagen, also die paar Prozent, die sind jetzt halt überschüssig.
Also
aber die anderen 362 Tage wird der Solar.
Das heisst,
die
Solaranlage darf dann nicht mehr einspeisen.
Genau.
Und jetzt ist einfach die Frage, wie mache ich das? Oder wie sage ich dir, eine Solaranlage, du darfst nicht mehr einspeisen?
Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt genug intelligente Steuerungen, wo das funktioniert.
Also ältere Steuerungen können es gar nicht. Nachher hat es solche gegeben, die einfach absolut abgekappt haben. Oder? Und heute versucht man tatsächlich, eine gewisse Linearität in die Kappung hineinzubringen. Aber ganz einfach ist es nicht. Ich habe immer viel mehr Technologie im Haus, die ich muss revidieren und wieder anschauen muss. Also es wird nicht ganz einfach werden.
Es hat aber niemand gesagt, dass das Leben einfach ist.
Nochmal meine Frage. Wäre das nicht sinnvoll, man würde allen Schweizer die Solardächer von mir aus mit Steuergeldern subventionieren, aber nicht einspeisen, bitte nicht ins Netz rauslassen, damit wir das Netz nicht unsinnig
müssen. Nein, das ist nicht sinnvoll, weil dann tun sie, ich sage jetzt, es kommt wirklich auf die Anlage drauf, aber ich sage jetzt, 40-60% vom Strom ist nachher einfach futsch. Und dann lohnt sich die Anlage auch nicht mehr. Also wir wollen ja nicht Anlagen, wo man die Hälfte vom Strom gar nicht nutzt, was sie produziert.
Aber wenn der Gridausbau nachher einfach Steuererhöhungen wird zur Folge haben oder der Strom, den man dann bezieht, weil die ja Solaranlagen haben, auch die sind ja in der Winterlücke, sind die abhängig vom Anschluss vom Energiewerk. Auch die werden wieder Strom beziehen. Und dann wird der Strom einfach so sackenteuer, dass der Ausgleich auch nicht mehr stimmt.
Also Solarstrom ist heute schon günstiger als Atomstrom?
Ja, sicher.
Also gut, dann wird es ja nicht so viel teurer.
Ja, mal im Winter dann schon, oder? Wenn im Winter die nicht mehr produzieren. Und auch die, die grosse Solaranlagen haben, müssen im Winter nachher gleich auch wieder beziehen.
Wir haben eine Winterreserve eingeplant bei der Wasserkraft. Genau für die Gründe, wenn wir wirklich wenig Strom haben, dass man dann die Wasserkraft anzapfen kann. Für das zahlen wir tatsächlich etwas. Aber das ist ein System, das wir wirklich ausbauen müssen. Und ich will Sie einfach daran erinnern, die Windkraft ist im Winter. Also produziert viel mehr als im Sommer. Also es gleicht sich auch aus. Und ich hoffe schon sehr, dass wir nicht so nationalistisch denken, dass wir das Gefühl haben, an der Schweizer Grenze hört einfach Stromnetz auf, sondern wir müssen selbstverständlich in dieser Frage mit den Nachbarn zusammenarbeiten.
Dort haben wir ja die Problematik gehabt, dass man uns wollte, zu diesem Dreikreuz ausschmeissen. Also wir sind, glaube ich, 40 oder 50 Leitungen, die ins Ausland führen, aus der Schweiz raus. Jetzt zwischen Spanien und Portugal sind kaum 2-3 Leitungen. Also das war auch mit der Grund, wieso es gerade beide Länder verwünscht hat. Warum hat die EU versucht, uns zu pisacken in diesem Strombereich? Das habe ich nie verstanden, dass man ein gewisses Kräftemessen macht in einem Boxkampf. Das kann ich noch verstehen. Aber bei so etwas Rudimentärem, wo ja eigentlich die EU extrem angewiesen ist, den Strom durch die Schweiz durchzuleiten nach Italien oder eben Ausgleichsmassnahmen, wenn im Sommer wahnsinnig viel Energie daherkommt, dass die Schweizer jetzt halt aufpumpen. Warum sind wir dort so pisackt worden?
Es tönt sich vielleicht alle ein bisschen pisacken, wenn man miteinander im Streit liegt. Und ich finde, man muss in Zukunft schauen und schauen, dass wir jetzt auch wirklich die Bilateralen können weiterentwickeln und unser Verhältnis zu Europa können schützen. Wir sind mitten in Europa. Ich meine, Spanien ist irgendwo noch ein bisschen am Rand. Das ist eine iberische Halbinsel. Wir sind mitten drinnen. Wir sind politisch mitten drinnen. Und wir müssen schauen, dass wir mit diesen Nachbarstaaten gut auskommen und ein Verhältnis haben, wo wir genauso fragen miteinander klären.
Michael Tönke, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Kommt dort Ihr grünes Herz davon?
Das weiss ich nicht, weil das ist ein bisschen früher, wie soll ich sagen, in einem Dunst von der Kindheit, den ich gar nicht so recht erklären kann. Ich hatte einerseits ältere Geschwister, die auch schon politisch gedacht haben. Dort hat es viele Diskussionen gegeben. Ich habe auf dem Bauernhof vor allem auch erlebt, dass gerade unten dran die erste Autobahn war. Sehr laut. Das hat mich geprägt. Also
der Bauernhof ist gesehen und dann habt ihr es miterlebt, wie die Autobahn gebaut
wurde? Nein, das ist noch vor, das ist im 57 eröffnet worden. Und an dieser Autobahn hat es schon Blöcke gegeben mit Schildern. Wohnen mit Aussicht auf die Autobahn. Das
aber der Bauernhof ist älter gewesen.
Ja, natürlich.
Ist das schon in der Familie nennen gewesen,
der Bauernhof? Das war in der Familie gewesen, ja.
Also Ihr Grossvater hat
der schon Urgroßvater.
Ja. Der Urgroßvater ja. Schon. Also wer hat denn das miterlebt? Ihr Vater? Oder wer hat das miterlebt?
Der Bau hat mein Vater erlebt, genau.
Das war wahrscheinlich eine rechte Zäsur gewesen, oder nicht?
Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob man es wirklich so richtig bewusst empfunden hat, was da eigentlich passiert. Weil am Anfang ist das, ich weiß nicht, ist das Verkehr gewesen von... Keine Ahnung, vielleicht 1000, 2000 Auto pro Tag. Also, es hat auch nicht Autobahn geheißen, sondern Ausfallstrasse Süd. So ein bisschen, man ist von Kriens Richtung Hergiswil gefahren, mit Aussicht auf die Alpen. Es hat noch Bahnübergänge auf dieser Autobahn. Also, es ist natürlich. Ich weiß nicht, ob man in dem Moment, wo das gebaut wurde, ist, oder wo man auch die Autobahnen beschlossen hat, sich bewusst war, was da auf einem zukommt. Auch an einer Flut, wo man. Wo es manchmal auch heute schwierig ist, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wie sieht denn das 2060 aus, wenn wir heute etwas machen.
Haben Sie gelitten unter dieser Autobahn? Haben Sie das überhaupt noch wahrgenommen oder gewöhnt man sich daran?
Also ich kann mich einfach erinnern, dass wir zum Schlafen das Fenster zumachen mussten als Kind, weil es ist etwa 70 Dezibel und es ist schon sehr laut. Und ich meine, andererseits, man gewöhnt sich daran in dem Sinne, man kann sich auch nicht immer darüber aufregen. Also das hat ja wirklich keinen Sinn, oder? Aber es ist natürlich schon eine Belastung. Und ich habe mal einmal erlebt, dass die Autobahn saniert wurde und dann hat man Spundwände gehabt. Die sind ein bisschen höher gewesen als die Autobahn und dann ist es plötzlich total still gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ich höre ja von der Nachbargemeinde. Ich höre, was in dieser Gemeinde irgendwie läutet oder dass ein Zug durchfährt. Und habe gemerkt, wie es könnte sein, wenn es still wäre.
Also das war wie eine Lärmschutzmaßnahme,
ja,
das gewesen, die Spundwände?
Ja, genau.
Das heisst, das bringt wirklich etwas. Ich habe immer gedacht, das ist wieder etwas, das man hier aufstellt.
Nein, ja, das war nur für den Bau, oder?
Also, ja, klar.
Aber merken wir natürlich.
Aber die extrem. Autos sind dann weiterhin daran vorbeigefahren, an diesen Spundwänden, genau. Und haben sie abgeschottet, genau. Vom direkten Lärm. Ja. Und der Lärm ist nicht mehr direkt zum Bauernhof hochgekommen. Also bringt das wirklich etwas, wenn man bei den Autobahnen Lärmschutzmaßnahmen ergreift?
Ja, selbstverständlich. Also sonst würde man es ja nicht machen.
Ja, ich weiß es nicht. Nein, das ist ja nicht immer alles realistisch.
Das reflektiert natürlich den Lärm. Das ist natürlich an sich eine wichtige Massnahme, die man baulich überhaupt machen kann bei Autobahnen, wenn man sie dann braucht, dass man mindestens die Leute schützt vor dem Lärm.
Sie haben Primarschule im Luzernischen gemacht. Ich habe vorher schon gesagt, Sie sind dann in die Kantonsschule gegangen. Und irgendwann haben Sie sich entscheiden, was Sie gerne studieren wollen. Oder ob Sie überhaupt studieren wollen. Oder vielleicht auch Bauer werden. Und Sie haben sich entschieden für Geschichte und Deutsch. Was war der ausschlaggebende Punkt gewesen für bei der Matur oder nach der Matur den Entscheidungsfeld?
Ich habe mich irgendwie schon in der Primarschule wahnsinnig für Geschichte interessiert und Geschichtsbücher verschlungen. Oder? Und ich irgendwie die alten Ägypter und wie das vielleicht als Kind eher dann noch ein Thema war, Trümmer, das hat mich total interessiert. Und für mich war eigentlich dort schon klar, dass ich Geschichte studieren wollte. Germanistik ist dann mehr so ein bisschen, was mache ich jetzt überhaupt noch nebendran gewesen?
Was war die Idee gewesen nachher, dass Sie gerne Geschichtslehrer geworden wären? An einem Gymi oder so?
Das ist lustig, weil es hat mich überhaupt nicht interessiert, als ich angefangen habe. Weil das war offen gewesen.
Also man überlegt sich doch, mit was ich meine Batzeli verdienen in Zukunft.
Nein, das macht man vielleicht nicht, sondern man hat ein Interesse. Ein intrinsisches Interesse heisst doch das. Ich will mich mit dem beschäftigen. Und dann habe ich auch immer ganz viel gemacht nebeneinander. Und von dem her haben sich für mich wie gar nie so entscheidende Fragen gestellt, mache ich jetzt das oder dieses. Sondern es haben sich immer wieder Sachen ergeben in meinem Leben, wo ich auch daran hingelaufen bin. Ich finde das noch schön, oder, dass sich Sachen so auch ergeben können. Ich habe aber schon auch mal zum Beispiel Aushilfe gegeben als Lehrer und dann dort gemerkt, also das ist es nicht. Es hat mehr so ein Ausschlussverfahren gegeben in dem Sinn.
Und was ist Ihr Profit heute von dem Geschichts-Know-how, das Sie haben? Also, Sie reden von den Römern, Sie reden von den Ägyptern, also relativ weit zurück. Was ist der heutige Profit, wenn Sie jetzt zum Beispiel müssen abstimmen im Nationalrat? Gibt es irgendeinen Zusammenhang?
Ich weiss jetzt nicht, ob Profit der richtige Begriff ist, aber ich meine, ich habe vor allem neuere Schweizer Geschichte studiert. Ich habe von dem her rein einfach viel auch Themen gehabt, die mich interessiert haben, die Entstehung der AV, die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, der Bundesstaat, wie der entstanden sind, da weiss ich einfach auch viel drüber. Und manchmal kann man dann auch etwas eher einordnen. Und dann war es vielleicht schon auch die Art des Schaffens, wie man an etwas hingeht, wie man mit Quellen umgeht. Das ist natürlich heute auch wichtig, wo man manchmal merkt, da wird irgendetwas zusammengeschrieben oder behauptet, was man findet. Aber ich will jetzt schon ein bisschen mehr Fleisch im Knochen haben und mir das erklären, wenn jemand schon eine These aufstellt.
Auf der linken Seite ist ja immer die Distanz zwischen dem Reichen und dem Armen eine grosse Diskussion. Wenn Sie jetzt historisch zurückschauen, ins Mittelalter zum Beispiel, dann ist ja der Arme ist in die Schlacht geschickt worden und hat müssen sein Leben riskieren. Und der Reich ist dann wirklich eigentlich mehr oder weniger im Hintergrund geblieben. Und wenn es halt wieder 1000 Leben kostet, hat es halt 1000 Leben gekostet. Also man hat einen ganz anderen Bezug gehabt. Und heute, wenn man den heutigen Reichtum anschaut, dann sind das ja nicht mehr unbedingt irgendwelche Länderherrscher, die die Leute in den Krieg schicken, einmal mehrheitlich, Gott sei Dank, nicht mehr. Sondern die sind eigentlich reich und geben ihr Geld auch wieder aus und zahlen Steuern und helfen mit, an das ganze Sozialleben der Länder mitzuhelfen. Warum ist Reichtum eigentlich etwas Verpöntes?
Ich weiss nicht, ob es verpönt ist. Es geht um einen sozialen Ausgleich am Schluss in so einem Staat. Was Sie richtig gesagt haben, war, wir hatten eine französische Revolution. Wir hatten einen bürgerlichen Staat in dem Sinn. Bürgerlich eben im Sinn von, alle Leute haben die gleichen Rechte. Sollten die gleichen Rechte haben, das haben wir in der Verfassung festgeschrieben. Alle sind gleich, alle dürfen wählen, wenn sie den Schweizer Pass haben. Also so ganz grundsätzliche Gleichheitsgebote, die haben wir natürlich erreicht und die hat man sich auch erkämpft. Gerade auch in der Schweiz mit Abstimmungen, mit Initiativen, Referendumsrecht, wo man weiter ausgebaut hat. Also in diesem Bereich haben wir natürlich eine ganz andere Situation, das ist richtig, als vielleicht vor 300 Jahren oder auch noch vor 150 oder 200 Jahren. Und in dem Sinn sind reiche Leute auch anders eingebunden ins System. Aber es ist natürlich gleich immer noch ein schreiender Unterschied, ob sie jetzt irgendwie, ich sage, Milliarden oder Millionen erbt. Sie können sich eine Zweit- und Drittausbildung leisten, sie können ein Sabbatical machen, sie haben ein schönes Haus. Und nebenan haben sie Leute, die gerade jetzt bei der Ausbildung halt vieles selber müssen zahlen müssen, halt eine Erstausbildung können machen und nachher nicht mehr, die zum Teil nicht in die Ferien können. Das habe ich schon gesagt, was ich eine sehr schwierige Situation finde. Und wo es ja am Schluss um die Frage geht, wo liegt denn der soziale Ausgleich tatsächlich? Und länger jetzt, dass man einfach sagt, wir haben eine gewisse Steuerprogression, die soll ich ein bisschen mehr zahlen? Oder ja, wo ist denn die Progression richtig?
Genau, es ist ja die Frage, was ist wirklich reich oder wer ist einfach ein bisschen wohlhabend. Das ist sicher eine grosse Distanz dazu. Aber die wirklich Reichen, die meisten, sind ja dann wirklich aktiv, dass sie das Geld auch ausgeben. Also sie machen Stiftungen.
Das ist ja schön, aber ich meine, das ist immer etwas privat, etwas persönlich. Ich gebe das Geld dort.
Aber ist doch perfekt?
Nein,
super.
Das ist nicht perfekt.
Er darf, oder?
Ich gebe das Geld dort, wo ich mit meinem Namen noch etwas Tolles machen kann. Das ist ja, zum Teil ist das tatsächlich gut, aber es ist natürlich auch einfach so ein Geschenk. Es hat so etwas Gönnerhaftes. Ja. Und wenn wir das miteinander als Gesellschaft lösen und sagen, und wir wollen jetzt dort investieren, weil das ist für uns als Gesellschaft, wo wir miteinander in einem politischen Prozess ausgejasset haben, das ist für uns wichtig. Finde ich schon den sauberen Prozess, als so jemand, der sagt, ja, ich gebe da ein bisschen und da mache ich noch eine Kunststiftung und dort noch für arme Kinder. Und ich finde, ja, dann sollen wir doch für die armen Kinder vom Staat her auch schauen, dass alle armen Kinder bessere Bedingungen haben und nicht die, die einfach von dieser Stiftung unterstützt werden.
Vermutlich ist der Reichtum eben die Spitze von einem gesunden Staat letztendlich, oder? Dass es eben wirklich allen gut geht. Weil wenn wir das verhindern, nehmen wir jetzt beispielsweise Unternehmer. Ein Unternehmer, und nicht einer, der erbt, sondern das selber aufbaut und plötzlich hat er ein Vermögen von, ich sage jetzt 50 Millionen oder so etwas. Oder? Dann ist er ja reich oder superreich schon mit diesen 50 Millionen. Jetzt hat er für die 50 Millionen ja nicht unbedingt einfach Cash umeinander liegen, sondern er hat sie vielleicht in Gebäuden, er hat sie in Firmen drin, dort sind Arbeitsplätze. Und das ist ja eigentlich das Beste, was dem Staat überhaupt passieren kann.
Aber wissen Sie, der Unternehmer, der quasi von unten als Start-up startet, und dann 50 Millionen Vermögen am Schluss hat. Das ist die absolute Ausnahme. Das Normale ist doch, dass man schon 50 Millionen erbt und weitermacht. Also das ist doch der Fall bei uns. Und wenn Sie schauen, wer zum Beispiel in der Schweiz Wohneigentum kann kaufen kann, dann sind es fast ausnahmslos Leute, die erben. Weil das ist die absolute Grenze. Sie haben Vermögen, wo sie erben. Sie kommen das über, sie können etwas daraus machen. Vielleicht können sie auch in die Ferien oder weiss der Gucker was. Und dann gibt es die, die nicht erben. Und dort ist die grosse Unterscheidung. Und es ist nicht die grosse Unterscheidung zwischen dem, der clever ist und eine Firma gründet, und dem, der halt ein bisschen dümmer ist und das nicht macht. Wo man sich dann ja auch da weiss Gott fragen, was ist denn mit dem, der halt nicht so clever ist, dass er jetzt gerade die richtige Firma gegründet hat, dass man kann sagen, ja, der soll jetzt halt einfach immer schlechter leben.
Herr Tönki, Sie selber sind ja eigentlich auch nicht mehr im produktiven Leben drin. Sie sind eigentlich kein Milizpolitiker mehr, sondern sie leben schlichtweg von ihrem Nationalratsmandat und den entsprechenden Möglichkeiten, die sie haben, beim Mieterverband, beim Verkehrsclub und so weiter und so fort, wo zahlte Mandate sind. Wie schauen Sie denn das an? Also ich könnte jetzt sagen, der Michael Tönki macht für mich eigentlich nichts. Okay, er politisiert, er tut Grün politisieren, das bringt vielleicht mir tatsächlich langfristig etwas, aber warum sind Sie kein Milizpolitiker mehr?
Das war mein persönlicher Entscheid. Ich war Generalsekretär von Mieterinnen und Mieterband, wo ich in den Nationalrat gekommen bin. Das war ein 70% Job und für mich war klar, das ist nicht vereinbar. Wir waren sehr ein kleiner Verband damals noch. Wir hatten zwei Angestellte und ich wusste, ich kann nicht in die Session gehen und meinem Kollegen sagen, du kommst in 3 Wochen wieder, mach du die Arbeit. Das war ausgeschlossen. Ich habe von dem Mandat her etwa 12'000 Franken im Jahr, die ich bekomme. Das ist also nicht so wahnsinnig viel Geld, wenn ich das mit anderen Mandaten vergleiche, die andere Leute haben. Und ein SVP-Nationalrat hat mich mal gefragt, ja, was schaffst du überhaupt noch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache mein Mandat, bin Nationalrat, ich engagiere mich in diesen Verbänden. Und dann hat er gesagt, ja, hast du so eine reiche Frau, dass du dir das leisten kannst? Und das sagt einfach etwas aus. über Anspruchshaltungen und wie man vielleicht auch ein bisschen bescheidener durchs Leben gehen kann und sagen, wir haben als Nationalrat eine ordentliche Entschädigung, die ist okay. Was bei uns in der Schweiz nicht so okay ist, ist, dass Parteien schlecht unterstützt werden. Ich als Nationalrat finde, das ist okay, was ich habe und ich kann mit dem leben und ich tue sehr gerne meine Zeit für meine Aufgaben einsetzen und ich gehe zwischendrin auch noch gerne in meinen Garten, weil ich habe nicht den Ethos, dass ich 140% muss schaffen.
Also die ganzen Zahlungen ergeben etwa so viel wie der Durchschnittslohn beim Bund.
Das ist etwa vergleichbar.
Man redet ja von 130'000 Franken, ja, wo der Durchschnittslohn ist beim Bund und der Nationalrat ist an einer ähnlichen Position. Es kommt ein bisschen mehr, wenn er noch ein bisschen mehr Sitzungen hat, dann gibt es ein bisschen mehr und wenn er ein bisschen weniger Sitzungen hat, gibt es ein bisschen weniger.
Die grünen Nationalräte geben dann einfach noch 20'000 in der Partei ab, dass sie auch noch überhaupt...
Das ist eine Bedingung in diesem Fall.
Das ist eine Bedingung bei uns in Luzern auch, dass wir überhaupt ein Sekretariat haben, wo die Leute auch noch sich für die Partei engagieren können.
Sie sind unter anderem beim Mieterinnen- und Mieterverband aktiv. Eigentlich ein halbes Leben sind Sie dabei gewesen, in verschiedenen Funktionen. Und wo steht der Verband heute? Ist der wirklich noch für die Mieterinnen und Mieter eigentlich da?
Ja, für was denn sonst?
Ich weiß es nicht, ich frage Sie. Ist er tatsächlich für Sie da oder ist er eigentlich auch ein bisschen, wie viele Verbände, einfach ein bisschen abgehoben?
Ich komme jetzt nicht ganz daraus, wie Sie auf die Theorie kommen.
Das ist keine Theorie, das ist eine Frage.
Ja, aber es hat ja wie so einen Klang dahinter, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Wir haben zunehmende Mitglieder, wir haben sehr viele Beratungen, die sind sehr gefragt. Die Leute haben Probleme, sie kommen zu uns, sie kommen von uns Unterstützung über. Das ist unser Kerngeschäft, dass Mieterinnen und Mieter zu ihren Rechten kommen, dass sie zum Beispiel Mietzinssenkung auch einverlangen können, dass sie sich wehren können, wenn ihnen gekündigt wird. Das ist ein Massengeschäft, das wir in unseren Sektionen machen. Und selbstverständlich müssen wir uns auch in Bern politisch einsetzen, weil dort ist es Zappenduster, was diesen Bereich angeht. Dort ist es sehr, sehr schwierig, Verbesserungen für die Mieterinnen und Mieter hinzubringen.
Gehen wir in diesem Fall über jetzt von den Mietern zu den Liegenschaften. Liegenschaften kaufen wird immer wie teurer. Das Land wird immer wie teurer. Es ist auch immer wie weniger, wo wir noch überbauen können oder hoffentlich zum Teil nicht mehr überbauen, damit wir tatsächlich ein paar grüne Flächen auch noch behalten in dem Land. Jetzt gibt es verschiedene Ideen, dass man vom Staat her Subventionen sprechen, damit eben Liegenschaften wieder preisgünstiger werden. Ist das schlüssig irgendwo?
Das ist sehr schlüssig. Es sind nicht Subventionen, es sind zinsgünstige Darlehen, wo man spricht, sowohl bei der Genossenschaft wie beim preisgünstigen Wohnungsbau. Das heisst, der Bund gibt Darlehen, die bleiben ja bestehen, die verschwinden nicht einfach aus der Buchhaltung. Er kommt sogar einen tiefen Zins dafür über.
Aber tiefer als 0,25% geht ist schon fast
nein,
gar nicht
mehr, oder? Nein, aber jetzt ist er wieder höher gewesen, die Hypothekarzinsen. Und wenn er jetzt für 0,5 oder so etwas rausgibt, dann hat er immer noch eine Rendite drauf. Was kostet ihn eigentlich nichts. Aber es ist wichtig, dass man gerade jetzt die gemeinnützigen Wohnbauträger kann unterstützen kann, weil sie es sehr schwierig haben, überhaupt zum Beispiel noch Land zu kaufen. Und dort braucht es natürlich auch andere Massnahmen, dass sie tatsächlich wieder aktiver auf dem Markt mitmachen können. Weil der Druck ist einfach extrem hoch. Wir haben eine massive Zunahme der institutionellen Anleger, die Gebäude aufkaufen, die Land, die sehr teuer bauen am Schluss, die eine Rendite müssen und rausholen müssen. Und das ist die grosse Konkurrenz für alle Gemeinnützigen, die eigentlich ja auch günstigere Wohnungen könnte zur Verfügung stellen.
Aber Fakt ist ja, wir haben heute 9 Millionen Schweiz, wir gehen gegen die 10 Millionen Schweiz zu. Das heisst, alle möchten ein Dach über dem Kopf haben, die einen ein bisschen mehr Quadratmeter, die anderen ein bisschen weniger. Also das ist zwangsläufig, dass wir einfach müssen mehr Wohnraum zur Verfügung stellen.
Wir brauchen mehr Wohnraum, das ist klar. Aber den Druck haben wir heute schon. Den haben wir übrigens auch schon vor 20 oder 30 Jahren gehabt. Das ist nichts Neues, vor allem in den Zentren. In den Zentren war die Leerstandsquote immer extrem tief gewesen. Und es hat immer mehr Leute gegeben, die zum Beispiel in Zürich wohnen wollten, als sie können. Weil in Zürich gibt es 450'000 Einwohner, 550'000 Arbeitsplätze. Es ist klar, dass es dort den Druck gibt. Und darum braucht es auch ein starkes Mietrecht, das dann die Leute schützt, dass sie dem Druck nicht einfach ausgehen geliefert sind und sich nicht können wehren gegenüber rissene Mieten.
Aber letztendlich, wenn ich jetzt Eigentümer wäre von einer Liegenschaft, ich habe 10 Wohnungen drin und ja, ist zum Beispiel mein Einkommen, ich habe das investiert, ich habe mein Geld drin und jetzt komme ich gesetzliche Restriktionen über und sage, okay, das ist das letzte Mal, wo ich etwas gebaut habe, ich werde nie mehr etwas bauen. Weil jetzt hängt es mir aus. Oder?
Wissen Sie, Sie können auf Ihrem Kapital, was Sie in dieser Wohnung reingesteckt haben, pro Jahr 3,5% Zins rausholen und das ist noch erlaubt. Finden Sie das wenig? 3,5% Rendite auf eine sichere Anlage.
Rendite auf was? Auf der gesamten Investition?
Nein, auf Ihr Eigenkapital.
Also wenn ich jetzt 1 Million Eigenkapital drin habe und 10, das ist zu übertrieben, 5 Millionen Fremdkapital, dann darf ich einfach die 3% auf dieser Million darf ich haben.
Genau,
das sind 30.000 Franken.
35.000
Franken, oder?
Finde ich, ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, es kommt doch nicht darauf an, was ich alles mache dafür, oder?
Nein, das kommt eben nicht darauf an, weil das, was Sie möchten, können Sie ja dann auf die Miete schlagen. Sondern das ist wirklich Ihre Rendite. Und das finde ich eben verrückt, dass man den Kunden...
Also ist das eine Bruttorendite oder eine
Nettorendite? Das ist eine Nettorendite.
Das heisst, nach Abzug, wenn eine WC-Schüssel kaputt gegangen ist,
ja,
nach allem drum und dran.
Ja.
Also ich darf 3,5%.
Genau.
Und das schreibt man mir eigentlich vor, that's it, oder?
Ja.
Jetzt, wenn ich ein anderes Investment machen kann, wo ich 4,5% holen kann, dann investiere ich ja nicht mehr, investieren, oder?
Also wenn ich jetzt gerade schaue, was so im Aktienmarkt los ist, würde ich Ihnen jetzt vielleicht einfach sagen, die 3,5% bei Ihrer Liegenschaft ist nicht so verdammt schlecht, wenn der Kurs dann plötzlich sinkt und Sie dann halt nicht 4,5% Rendite haben, sondern minus 4,5% oder irgendetwas. Also es ist eigentlich ein guter Wert, den Sie überkommen. Und ich finde, irgendwo muss man ja auch das können stoppen. Und wenn Sie sagen, ja, dann baue ich halt nicht mehr. Dann gibt es vielleicht Platz für Genossenschaften oder für Bau, weil dann die Bodenpreise ein bisschen sinken, wenn Sie auf dem Spekulationsmarkt nicht auch noch mitmachen.
Bei mir am Mikrofon ist der Michael Töngi. Er ist Nationalrat aus dem Kanton Luzern. Er ist bei der Grünen Partei dabei. Und wir reden über aktuelle Problematiken miteinander. Und eine ist, und das haben Sie selber angetönt, das Mittelalter war relativ diktatorisch gewesen und wir haben heute doch ein demokratisches Umfeld als damals. Und jetzt haben wir eine Verhandlung mit der EU und da gibt es ein Abkommen. Die einen sagen dem Rahmenabkommen, die anderen haben einen neuen Namen erfunden, Bilaterale 3. Und niemand kennt es, oder besser gesagt, fast niemand kennt es. Es hat ein paar Privilegierte gegeben, die reinschauen durften. Zuerst waren es ganz wenige, wo der Bundesrat Cassis einfach erlaubt hat, reinzuschauen. Das hat einen Protest gegeben und dann ist, glaube ich, mittlerweile haben 2 Personen pro Partei reingüchseln. Und zum Teil waren sie erschreckt, was dort wirklich drin steht. Wenn Sie überhaupt in der Lage waren, in dieser kurzen Zeit, die zur Verfügung waren, die x-hundert Seiten können, zu verstehen oder geschweige auch nur zu lesen. Jetzt haben wir den Bundesrat, der gesagt hat, die Ständemehr gilt nicht und auch Argumente hat dafür. Es gibt viele Argumente dagegen und die Schweizer Bevölkerung fühlt sich mega unwohl. Es ist eine Geheimnistuerei, es ist in englischer Sprache, es wird nicht rausgegeben.
Stopp, das stimmt. Also ist jetzt einfach Propaganda.
Darf ich noch schnell fertig machen? Dann kommen wir gerade dran. Es wird nicht rausgegeben. Es sind ganz wenige Leute, die reingüchseln durften. Und wir haben wirklich Angst, was eigentlich hier passiert.
Ich finde, Sie übernehmen jetzt hier die SVP-Sprache. Wir haben Angst. Alle sind beunruhigt. Es ist ganz schlimm, was drinnen steht. Man hätte ja nachher können lesen, dass sie das Kommuniqué, wo sie gesagt haben, die 2 von der SVP, sie seien wahnsinnig verschrocken, schon geschrieben haben, bevor sie überhaupt die Verträge gelesen haben. Finde ich auch ein bisschen komisch. Gut, wir werden die Verträge selbstverständlich sehen. Die sind jetzt in der Schlussrunde, nochmal Überprüfung. Wir werden über die Verträge erst diskutieren, wenn sie vorliegen. Das ist auch logisch. Wir haben schon Faktenpapier, wir wissen relativ viel, was in diesen Verträgen drin steht, in den Eckpunkten. Und wir werden nachher in voller Kenntnis selbstverständlich die Diskussion führen. Ich finde es sehr komisch, dass wir jetzt eine Diskussion führen, vor allem über das Ständemehr, weil das ist eine Frage, die man muss klären muss. Aber wir müssen doch vor allem über den Inhalt reden und warum also wir so einen Vertrag oder so Verträge wieder brauchen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das miteinander gut diskutiert, weil für uns ist es extrem entscheidend, dass wir die Bilateralen weiterführen können. Und ich finde, es sind ein bisschen Nebelpetarden, ob das jetzt ein doppeltes Mehr braucht oder nicht. weil zuerst geht es um den Inhalt und nachher dann um die Form.
Ja, aber ich frage, wieso hat der Bundesrat schon reagiert? Also ich gebe Ihnen völlig recht.
Die Grünen sind nicht im Bundesrat. Ich nehme auch in dem Sinne keine Verantwortung für seine Art von Politik. Auch in der Europapolitik, wo ich finde, er hat jetzt einen halben Gang aufgeschaltet. Ich finde, es hätte schon lange ein klares Commitment gebraucht von dem Bundesrat, wodurch es in der Europapolitik geht. Ich vermisse auch ein bisschen ein Leadership in dieser Frage vom Bundesrat, wo ich finde, das plätschert so ein bisschen dahin. Und ich finde es sehr schade, dass man dort nicht klarer reinsteht, auch zu seinen Verbündeten, und das klarstellt, wie wichtig das für uns ist, dass wir Verträge haben, die etwas festschreiben, schwarz auf weiß. Weil das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit, wo ein Trump kommt und einfach irgendwo eine Tafel aufhat und sagt, das sind jetzt 32% Zoll. Oder in so einer Situation kann man sich dann auch lange über irgendeinen Paragraph in einem Vertrag ärgern, wo wir uns alle bei einem oder zwei oder ich weiß doch auch nicht möchten, aber dass man miteinander etwas unterschreibt und abmacht, ist in unserer Welt so wichtig, wo man jetzt immer mehr willkürlich.
Also hat ja gar niemand etwas dagegen, vor allem wenn es primär um einen Freihandel geht, wo man eigentlich sich politisch nicht wahnsinnig viel vergibt. Meine Frage an Sie ist, nehmen wir jetzt mal an, die Inhalte wären bekannt. Und man sieht, da wird unsere Verfassung geritzt. Also da hat es tatsächlich Artikel drin, wo unsere demokratischen Rechte beeinträchtigen. Sind Sie denn der Meinung, jawohl, das Referendum ist jetzt, sollte obligatorisch sein an und für sich? Und damit wäre auch das Referendum, Entschuldigung, wäre auch die kantonale Hoheit gewährleistet, also das Ständemehr?
Also, wir schauen doch jetzt erst mal die Verträge an und schauen, wo denn die Knackpunkte wären. Die Sachlage ist jetzt im Moment so, dass es klar ist, es ist ein Vertrag, den wir machen. Wir tun nicht in einer supranationale Organisation beitreten und darum braucht es keine Stände mehr. Die Juristinnen und Juristen sind in dieser Frage völlig klar. Und ich finde, also wenn wir schon Verträge machen und sagen, das Recht ist uns wichtig, gerade als Schweiz, als kleiner Staat, brauchen wir das Recht, dann tun wir uns doch bitte auch als eigenes Recht halten und sagen nicht, ja, es ist halt doch politisch eine wichtige Frage und darum könnten wir ja jetzt gleich einmal das Stände mehr auch gelten. Weil dann kommen wir auf einen Weg, wo wir bei jeder Frage wieder neu sagen, ja, ist jetzt die so wichtig oder ist sie nicht? Oder haben wir klare Voraussetzungen in der Verfassung und in den Gesetzen,
also,
die wir
selber einhalten wollen? Meine Frage ist schon gesehen, und Sie haben das selber bestätigt, Sie haben den Vertrag selber auch noch nicht gesehen und Sie kennen den Inhalt des Vertrags auch nicht. Genauso wie ich ihn nicht kenne. Und jetzt habe ich, meine Frage ist gesehen, wenn tatsächlich dort etwas drin steht, wo unsere Grundrechte ritzt.
Aber wissen Sie den Begriff von Ritzen? Da sind Sie jetzt auch gerade wieder in dem Bereich, wo Sie so ein bisschen offen lassen. Ja, ist es jetzt eine Verletzung oder ist es keine? Wenn es dann würde ritzen, dann muss man ja sagen, also entspricht sie der Verfassung oder nicht? Und wenn es definitiv nicht in der Verfassung entspricht, dann müssen wir ja wahrscheinlich auch mal einmal die Verfassung dann anpassen oder schauen, was übergeordnet ist. Aber ich finde, das ist jetzt, da kommen wir jetzt auf Glattis mit so einer Diskussion, bevor wir wirklich den Inhalt vorliegend haben. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist in Ordnung. Das sind ja Faktenblätter, wo man, ich habe mich mit dem Rahmenabkommen Verkehr beschäftigt. Dort hat man ja auch Verhandlungen gehabt. Dort hat man Eckpunkte definiert als Bundesrat, wir auch als Kommission zum Teil. Auch als Grüne haben gesagt, das und das darf nicht verletzt werden. Dort hat man viel erreicht in den Verhandlungen. Und dort tun wir doch dann eine gute inhaltliche Diskussion miteinander führen.
Die Problematik, die ich halt immer noch sehe, ist, dass wir sehr früh darüber reden. Also wir sind jetzt im Jahr 2025 und die Abstimmung wird vermutlich im 2028 kommen. Das heisst, es gehen weitere 3 Jahre vorbei, wo die Meinungen hin und her schwappen und wo man uns eigentlich ein bisschen im Unklaren ist, ist es jetzt so oder ist es halt jetzt nicht so. Dann haben wir eine Kompass-Initiative. Und ich habe mit einer Nationalratskollegin von Ihnen letzte Woche dürfen am Mikrofon reden. Und sie hat gesagt, jawohl, die Kompass-Initiative, wenn die jetzt eingereicht wird, wird die zuerst kommen. Das heisst, sie wird kommen, bevor wir 2028 über das Rahmenabkommen werden befinden. Wenn ich in die Literatur hineingehe, dann heisst es gerade umgekehrt. Dann heisst die Kompass-Initiative wird hinterher verschoben, das wird nicht länger. Es wird zuerst über die EU abgestimmt, also nicht über die EU selber, sondern über das Rahmenabkommen. Also meine Frage ist, wäre das jetzt nicht eigentlich fair, wenn man der Schweizer Bevölkerung die Kompass-Initiative, wenn sie eingereicht wird, wird vorlegen. Und die Schweizer Bevölkerung soll ja sagen oder nein sagen, jawohl, wir wollen, dass jedes völkerrechtliche Abkommen am Ständemeer unterzogen wird.
Also erstens einmal haben wir über diese Frage schon mehrmals diskutiert, teilweise auch abgestimmt. Und das andere finde ich, ehrlich gesagt, über Initiativen, die noch nicht einmal eingereicht sind, jetzt zu diskutieren und den Fahrplan herzustellen, ist jetzt auch ein bisschen viel Ehre für die Initianten. Wenn sie eingereicht sind, schaut man das nachher an. Es gibt Fristen. Wenn man einen Gegenvorschlag macht, gibt es noch ein bisschen längere Fristen. Das ist alles klar festgehalten. Wir halten uns an diese Geschichte halten und wir halten jetzt nicht im Voraus schon irgendeinen Slalom machen. Selbstverständlich gibt es am Schluss taktische Fragen, was in welcher Reihenfolge abgestimmt wird. Aber bevor etwas eingereicht ist, bitte nicht so eine Diskussion. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, es sind 1000 Seiten oder 4000, furchtbar, so viele Verträge. Das kann man ja gar nicht verarbeiten und gleichzeitig beklagt man sich, dass die Abstimmung erst in 3 Jahren ist. Ist doch gut, dann haben wir die Zeit, wirklich eine Diskussion zu führen. Vielleicht ist ja dann, kommt dann noch irgendetwas aus, was man drinnen findet, wo man nochmal darüber diskutieren muss. Nehmen wir uns doch die Zeit, eine gute Diskussion zu führen, auch im Parlament. Es wird nicht ohne sein, dass man das kann bewältigen, aber wir haben ja auch ein System, um das können machen. Und ich glaube jetzt wirklich auch, dass man das in den Medien mit der Bevölkerung gut diskutieren, wie es weitergeht.
Gehen Sie auch davon aus, es wird 2028?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber was vermuten Sie irgendetwas?
Ich vermute gar nicht, weil ich bin nicht in den innersten Kreis des Bundesrats, der irgendeinen Terminplan macht, sondern ich weiss einfach, wie auch die Fristen im Parlament sind. Es braucht eine Botschaft. Und dann nachher kommt das dann nachher in die Kommissionen, dann geht es durch 2 Räte. Und manchmal geht es dann plötzlich verdammt schnell. Das habe ich auch schon erlebt, dass in einem halben Jahr ein Geschäft durchgegangen ist, weil es irgendwie brennt hat. Und manchmal gibt es halt Verzögerungen. Nehmen wir uns die Zeit, die Demokratie braucht.
2027 sind wieder Wahlen. Das heisst, Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen werden bestätigt oder halt nicht als Nationalrat. Das heisst, es wird ein Jahr vorne dran. Im 2026 fängt das an mit dem Wahlkampf irgendwann. Und dort wird ja das ein Megathema sein. Jetzt, wenn das erst im 2028 kommt, wird ja das wahrscheinlich eines der Hauptwahlkampfthemen werden. Die sich die Befürworter, oder die denken, sie werden Befürworter sein, wenn sie den Inhalt kennen, nicht eigentlich etwas Schlechtes, indem sie das nicht extrem beschleunigen. Ja, wegen dem Wahlkampf, oder? Also die SVP wird das ausnutzen und brauchen.
Ich finde, man kann nicht alles an der SVP auslegen, weil sie halt etwas ausnutzt. Die SVP macht, seit ich, also nein, ich bin leider, oder ich bin schon so lange in der Politik, dort hat es die SVP gar noch nicht gegeben in meinem Kanton. Aber ich kann Ihnen einfach sagen, seit Ende 90er Jahre macht die SVP nichts anderes, als das Thema ausschlachten und die Probleme auch bearbeiten. Und von dem her bin ich jetzt dort relativ ruhig, dass ich finde, ja, die werden ja sowieso wieder einen Schlunk finden, um ihre Themen zu bringen. Also schauen wir, dass wir einen sauberen Prozess haben, wie wir das machen können, dass wir zu dem Resultat kommen, dass wir am Schluss auch eine Abstimmung haben.
Hat man eine Idee?
Ich habe keine Angst, oder mich auch zu positionieren für Europa in dieser Frage, weil für uns ist das eine Herzensangelegenheit und wir wissen, dass das nicht ein einfacher Weg ist, aber dass wir da gehen müssen.
Hat man irgendeine Idee, wenn das ins Parlament kommt, oder weiss man aber das noch nicht?
Das weiss ich jetzt noch nicht.
Also es gibt absolut keinen Fahrplan aktuell?
Also ich habe jetzt nicht da dabei. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, weil da muss man ja das jetzt veröffentlichen. Es kommt in die Kommissionen und in diesen Kommissionen wissen sie ja vielleicht auch, da gibt es noch Hearings oder man macht noch eine Zwischenrunde, es braucht noch weitere Berichte. Das finde ich jetzt, ich kann das heute nicht sagen, Stand jetzt, wenn denn genau das geplant ist.
Michael Tönki, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Stunde gewidmet haben, Ihre Philosophie und Ihre Ideen vertreten haben hier bei Aktiv Radio. Wir sind sehr froh über die ganz Haufen diversen Meinungen, die wir hier sammeln dürfen, damit sich die Schweizer Bevölkerung ihre eigene Meinung kann machen kann.
Merci vielmals.
Herzlichen Dank, alles Gute und toi toi toi.
Aktiv Radio Interview.